Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiter auf Spotify, iTunes, Deezer oder hört euch die Folge an auf jeder rollingstone.de Seite. Wir machen heute weiter mit unserer 80er-Jahre-Reihe und kommen bei einem meiner Lieblingsjahre an, dem Kinojahr 1982. Wir beginnen mit dieser Musik. Ja, das war John Williams mit E.T. Für den Film hat er seinen, glaube ich, vierten Oscar bekommen für die beste Filmmusik. Wir alle kennen ihn, er war für 11 Jahre, bis Spielberg den Rekord selber gebrochen hat mit Jurassic Park, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Als ich mir jetzt nochmal angesehen habe, sind mir noch weiterhin viele Details aufgefallen. Man entdeckt immer wieder viel in dem Film. Bekannt ist ja, dass Spielberg viele Aufnahmen aus Kinderperspektive aufgenommen hat, also sprich, teilweise aus Hüft- bis Schulterhöhe der Erwachsenen. Also man sieht viele Erwachsene im Bild gar nicht. Bekannt ist ja, dass Harrison Ford den Lehrer spielt. Man sieht nur seine Hände, als die Frösche sezieren. E.T. ist immer noch derjenige Film, der mich vor das größte Rätsel stellt, von Spielberg, weil man ja gar nicht genau weiß, wie dieser Film eigentlich ausgeht. E.T. fliegt ja am Ende mit dem Raumschiff weg und gibt es die Ablende. Wir haben ja im Kinojahr 1984 haben wir ja schon über Starman gesprochen, der dem Film nicht ganz unähnlich ist. Auch da plumpst ein Außerirdischer auf die Erde und muss zurückgebracht werden. Auch dieser Film endet ja einfach damit, dass das UFO abhebt. Obwohl eigentlich im Grunde genommen ja jeder weiß, dass danach eigentlich das Drama für die Zurückgebliebenen erst richtig losgeht. Untersuchungen, Inhaftierungen, die werden alle festgenommen. Es wird geguckt, welche Beziehungen es gegeben hat. Es geht unwahrscheinlich um Staats- oder Landesverrat. Das sind Sachen, die in diesem magischen Realismus von Spielberg komplett ausgeblendet werden, weil die Geschichte und das Happy End, das ist, was unseren Eindruck bestimmen soll, nämlich, dass Elliot ein bisschen erwachsener geworden ist und seinen Freund jetzt im Weltraum hat. Es gibt ja die Figur von Peter Coyote, in denen wahrscheinlich Spielberg sich am meisten noch hineingedacht hat. Coyote spielt ja auch so einen Staatsagenten, vielleicht FBI, der die Ermittlungen aufnimmt, am Ende aber so überwältigt ist von dieser außerirdischen Präsenz, dass er sozusagen zum quasi Komplizen Elliots wird und nicht mehr wirklich eingreift, um die Sache zu verhindern, sondern selber zu den Staunenden gehört. Also ich glaube, diese Übernahme eines Beamten ist sozusagen der Staatsmacht, die eigentlich gegen alles ist, was aus dem Weltraum kommt, aber dann zum Guten bekehrt wird, das ist, glaube ich, das, was Spielberg sich am meisten wiedergefunden hat. Aber ich möchte noch mal auf eine ganz bestimmte Szene hinweisen, die mir jetzt noch mal aufgefallen ist und die erstaunlicherweise gar nicht so oft besprochen wird. Also dieser Moment, in dem die Fahrer, die BMX-Clique, auf die stehenden Polizeiautos zurast und dann abhebt. Ne? Alle denken, sie müssten gegen die Autos knallen und sie werden am Ende noch gekriegt, aber es beginnt ja dann dieser Luftflug mit dem Fahrrad und E.T. vorne im Fahrradkorb. Der wird ja dadurch eingeleitet, dass Elliot kurz bevor die Maschine, also vor seiner Maschine, vor seinem Fahrrad abhebt, die Augen schließt. Mhm. Und dann erst abhebt. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das E.T. in diesem Moment dem kleinen Elliot macht, dass er Elliot den Glauben lässt, dass er tatsächlich selber dafür sorgen kann zu fliegen, also der Mensch fliegen kann, also dass Elliot fliegen kann. Er schließt die Augen und dann geht das Fahrrad erst in die Luft. Und wahrscheinlich hat Elliot wirklich gedacht, dass dieser Glaube dann Berge versetzen kann, so im wahrsten Sinne des Wortes. Es war natürlich E.T., der mit seiner Zauberkraft dafür gesorgt hat, aber es ist das Geschenk an seinen irdischen Freund, eben diesen Glauben einer gewissen Zauberfähigkeit mit übertragen zu haben.
Und E.T. hat telekinetische Kräfte, oder? Der bewegt auch die Spielzeuge in dem Spielzimmer.
Genau.
Das gehört doch zum Ersten, was man da sieht, dass er das Spielzeug bewegen kann oder vielmehr so fast beseelen kann und alle Apparate fauchen, schnaufen, setzen sich in Bewegung, rasseln und rattern und plötzlich wird das Spielzimmer zu einem richtigen Wunderzimmer. Ja, und die Telekinese oder seine Gabe, Dinge in Bewegung zu setzen und zum Fliegen zu bringen, gehört ja zu den Talenten, mit denen E.T. ausgestattet ist. Was sind noch weitere Talente?
Sein bekanntester Spruch ist ja nach Hause telefonieren, ne? Und er hat die Fähigkeit, aus allem möglichen technischen Material, auch teilweise ausrangiertem technischen Material, so eine Radarstation aufzubauen, mit denen er seine ausländischen Freunde erst recht wieder ranholt. Er selber ist der Pflanzenkundler, ne, E.T. Also das Raumschiff ist ja gelandet auf der Erde, er ist ein Botaniker, er will also Pflanzen untersuchen und nimmt dann auch tatsächlich, am Ende nimmt er auch den einen Blumentopf mit. Also er erfüllt seine Aufgabe und wird dann auch zurückgeholt.
Ausgerechnet ein Blumentopf. Er hat einen Blumentopf gewonnen.
Ja, genau, den Blumentopf. Es ist natürlich total gemein, dass, also erstmal ist diese, so weit entwickelt kann diese Spezies nicht sein, wenn sie E.T. tatsächlich vergisst. Und nur, weil sie halt von Polizisten mit Taschenlampen haben die neue Version, an alten haben sie die Pistolen, gejagt wird, kann das ja nicht sein, dass sie plötzlich auf einmal losfahren. Der Film hat, unabhängig davon, von E.T.'s technischen Fähigkeiten, hebt er ja auch diese Halloween-Szene hervor, in der E.T. Verkleidet wird als Geist und dann untertauchen kann, um so ein Bettlaken dann überkriegt und damit den anderen dann irgendwie seine Candies abholen kann. Da wird natürlich auf den Spielberg auch klar ins Spiel gebracht. Das ist natürlich ein bisschen banal, ist die Frage, aber was macht eigentlich genau ein Freak eigentlich aus? Ne? Ist es nicht einfach auch ein Mensch in Verkleidung, der ein Freak sein kann? Das ist natürlich ein Aspekt, der bei E.T. eine große Rolle spielt und das ist natürlich auch ein bisschen durchgekaut, aber wir erwähnen es natürlich, weil es ein Film gehört. Spielberg ist ja aus einem gebrochenen Elternhaus, stammt ja aus einem gebrochenen Elternhaus, er ist ein Scheidungskind, sein Vater ist ja früh weggegangen und Elliot ist ja auch ein Scheidungskind. Also Dee Wallace Stone, die Mutter, muss drei Kinder erziehen und der Vater ist abwesend mit seiner neuen Frau und es gibt diese berühmte Szene, in der, das ist auch ein berühmtes Filmstil geworden, in der Elliot und E.T. Aus dem Schrank heraus, also fast schon so Kyle MacLachlan Blue Velvet mäßig aus dem Schrank heraus, die Mutter beim Telefonat beobachten, in der sie halt sehr aufgebracht ist, weil sie jetzt alleinerziehend damit nicht klarkommt. Und E.T. und Elliot schauen sich an und es sind beides zurückgelassene Kinder, die den großen Trost halt untereinander finden.
Ne? Ist aber dennoch sozusagen ein Trennungsbilderbuchfamilie, wie es oft bei Spielberg ist und nicht sehr verschieden von der intakten Familie in Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ne? Wenn da, heißt der Brody?
Brody ist die Rolle, die er hat in Jaws.
Oder ist Jaws.
Chief Brody.
Aber also auch da Richard Dreyfuss jedenfalls in seiner Familie.
Nee, das ist Scheiders Rolle. Brody, Chief Brody.
Aber Dreyfuss in Unheimliche Begegnung. Da ist er, wird er dann zum Außenseiter, weil er diese Vision hatte und weil er von dem Berg nicht ablassen kann, den er in seinem Geist sieht und er weiß noch gar nicht, wo der Berg steht, aber er formt ihn. Das habe ich nie vergessen. Es gab damals auch einen Comicstrip, ein Comicheft, wie er aus Kartoffelbrei den Berg formt, in dessen Krater dann
Devil's später das Raumschiff landet. In Wyoming. Daft Punk wollten da ja auftreten auf dem Devil's Tower in Wyoming. Daft Punk wollten da auftreten, die haben ja auch die Erkennungsmelodie, diese Fünftonsequenz, diese Kulani, Künstler, muss ich nochmal nachgucken, aber John Williams hat ja diese Fünftonmelodie als Kontaktmelodie gegenüber den Außerirdischen erfunden, die übrigens auch in Moonraker zitiert wird, zu Bond kommen wir irgendwann auch noch, ne?
Das wäre auch etwas für Kraftwerk gewesen, diese fünf Töne zu spielen.
Nee, die wird als Einspielmusik, also die französische Band, haben die als Einspielmusik gemacht, Daft Punk tatsächlich auch, deswegen haben sie auch diese Devil's Tower-Verbindung gemacht. Ja, Spielberg war, es ist erstaunlich, finde ich, dass er überhaupt nur 5 Jahre nach Close Encounters tatsächlich wieder den Besuch von Außerirdischen inszeniert hat. Also das Thema nicht losgelassen hat. Ne? Das fand ich ja einfach...
Damals eine Obsession und Poltergeist zählt ja auch dazu.
Poltergeist sieht auch so offen, dass keine Außerirdischen sind. Aber dieser Film, er funktioniert im 2-Stunden-Format, er ist gar nicht so lang und er kommt vor allen Dingen auch gleich zur Sache. Ne? Also die beiden lernen sich sehr schnell kennen. Es gibt die kleine Gertie, gespielt von Drew Barrymore, die auch schnell einen Draht zu finden und die Situation ist eigentlich ziemlich, ziemlich schnell ersichtlich. Ne? E.T. muss weg und Elliot und die anderen Kinder helfen ihm. Die BMX-Sequenzen, die BMX-Verfolgungsjagden sind natürlich auch ein klassisches Merkmal der 80er. Aber ich würde über dieses Vorstadtphänomen später noch lieber bei Poltergeist drüber reden. Mhm. Ja. Machen wir mal weiter mit Vangelis und einer Melodie, die wir alle kennen.
Sentimental, ne? Bittere Zähren. Ja, jetzt kommen wir ja schon zum Taj Mahal. Du hattest schon angekündigt. Ne? Dennoch wissen es die Hörer nicht, ja. dass du hier mir widersprechen möchtest beim größten Film der 80er Jahre, Blade Runner.
Steile These.
Von Ridley Scott. Ja, aber ich bin nicht allein. Ich erinnere mich daran, dass in der Jahrzehntausgabe am Ende der Dekade von Tempo unter den besten 100 Filmen der erste Film Blade Runner ist. Er wurde zum besten Film gewählt.
Warum war das 1982 noch nicht so? Also er hatte die zeitgenössischen Kritiken, war bei weitem nicht so begeistert.
Nein, man hat den Film nicht erkannt und man hat ihn sogar nicht verstanden. Ich war damals in einem Alter, da ich den Film nicht verstehen konnte, mag auch begabtere 12-Jährige gegeben haben, die den Film verstanden haben. Ich war froh, das fliegende Auge mit Roy Scheider in seinem Helikopter zu verstehen. Übrigens, und das ist auch schon ein bedenkliches Zeichen, in den Programmkinos wurden das fliegende Auge von John Badham, dem Regisseur von Saturday Night Fever, und Blade Runner zusammengespannt. Und ich hatte mich...
Man sieht übrigens, entschuldige bitte, wir werden hier über den Blue Thunder, heißt er glaube ich im Original, über fliegende Auge noch bei 83 sprechen. Das Plakat ist toll, weil man sieht den Hubschrauber gar nicht. Es ist nur, deswegen heißt es auch das fliegende Auge.
Das fliegende Auge ist
praktisch nur dieses verschattete Schema dieser Maschine. Ne?
Richtig. Und tatsächlich sieht man sehr, sehr viel den Hubschrauber, in dem Heuschreiter sitzt. Das Problem, wir kommen gleich natürlich zu Blade Runner, aber beim fliegenden Auge ist wirklich das Problem, dass dieser Hubschrauber kein Gefährt ist, dass man so gerne sieht. Ne? Es ist auch nicht wendig, es ist nicht schnell genug und so weiter.
Naja, es macht am Ende, Malcolm McDowell wird dadurch, er spielt ja den Baddie, er wird dadurch hereingelegt, weil Roy Scheider das Unmögliche schafft, nämlich den Looping mit einem Hubschrauber. Und dann fliegt er hinter ihm, der fliegt zuerst vor ihm, dann macht er so ein Looping und dann ist er auf einmal hinter ihm und dann fliegt Malcolm McDowell praktisch so der Strohhalm aus dem Mund, weil er kann das gar nicht glauben. Und dann wird er zerfetzt von diesem Rambo-Maschine.
Du kennst den Film gut,
Merkel. Da sprechen wir noch drüber.
Ich habe den lange nicht gesehen. Ja. Naja, du sagst 83.
83, da kommen wir noch zu.
Er ist 83 gedreht oder 82 gedreht, 83 ins Kino gekommen.
Ja, ja, dann ist Blade Runner wahrscheinlich auch 83 ins Kino. Er lief ja Dezember 82 in Amerika.
Richtig. Und also wir sprechen hier bei dem Kinobesuch vom Jahr 83 schon, aber Blade Runner ist natürlich ein Film von 1982. Noch eines schließe ich zum fliegenden Auge. Das war John Badhams ewiges Thema, nämlich das Beobachten von Wohnungen. Später auch in Stakeout, ich glaube 88, auch mit Richard Dreyfuss.
Ne? Der hat auch einen Augentitel bekommen, Die Nacht hat viele Augen.
Genau, Die Nacht hat viele Augen.
Also da hat sich die deutsche, die Synchroabteilung sich echt Mühe gegeben, da so ein Leitmotiv einzubauen bei den John Badham-Filmen.
Ja, na gut, also Badhams Kino ist ja ein Kino der Augen und damit hat er, Wargames ist auch bedingt auch ein Film über Augen, die nämlich auf den Bildschirm schauen.
Wargames, Tic-Tac-Toe hat viele Augen.
Ja,
nein, Quatsch, das war ausgedacht.
Auf die grüne Schrift auf dem Bildschirm. Das Einhacken, das ist eigentlich der erste Hackerfilm und war damals auch spektakulär, dass ein Junge da in die Systeme
einhackt. Der war auch 83, ne? Dann hat er zwei Filme im selben Jahr gemacht, das ist ja unglaublich.
Etwas später gedreht. Ich bin nicht sicher.
Wargames ist 83, ja, aber dann sind beide, okay, gut.
Aber ungefähr zu der Zeit, als John Badham fast nichts falsch machen konnte bis Ende der 80er. Aber jetzt zu Ridley Scott, der schon so viel richtig gemacht hatte. Alien natürlich, jetzt der nächste große Science-Fiction-Film, Harrison Ford. Geschrieben von Hampton Fancher. Allerdings war man nicht recht einverstanden mit seinem Drehbuch. Es wurde überarbeitet, es kamen Autoren hinzu. Scott war selbst nicht zufrieden, Produktionsgesellschaft, Produzent waren nicht zufrieden, haben, also nach, natürlich nach dem Roman von Philip K. Dick, da müsste man meinen, bei all den Verfilmungen, die es gibt von Dick-Erzählungen, das hätte doch reichen müssen. Aber Hampton Fancher hatte eigentlich.
Ja, aber das Auffassung. War, entschuldige bitte, das war, ja. Aber das wäre die erste Dick-Verfilmung.
Das war die erste. Und ja, dann ja, kam immer mehr.
Das Traurige ist ja, dass Dick, glaube ich, auch kurz vor der Premiere des Films gestorben ist. Ne? Also er ist 82 gestorben. Er hat also die ganze Renaissance, Total Recall, Minority Report, Scanner Darkly, das hat Dick alles nicht mehr erleben können. Ja. Und das war, ich meine, das war überhaupt schon toll. Er hatte ja Zeit seines Lebens auch keinen großen Erfolg. Er hat vor allen Dingen in Zeitschriften veröffentlicht. Er hat natürlich seine Romane gehabt, aber er galt eigentlich eher so als ein Serial oder als fast schon so ein Pulp-Sci-Fi-Autor.
Er hat sehr viel geschrieben und wurde nicht älter als, ich glaube, 52 Jahre, oder?
Weiß ich nicht genau.
Ich glaube, er war Anfang 50, als er starb. Und Blade Runner hatte damals den Titel, ich weiß nicht, ob im Original, aber dieser Roman hieß Träumen Androiden von elektrischen Schafen.
War der deutsche, ja, der amerikanische auch, ne? Ja. Do Androids Dream of Electric Sheep, ja genau, das war die. Ich meine, der Blade Runner ist natürlich einfach ein toller Titel. Also da haben sie schon mal alles richtig gemacht. Ne?
Ja, also der andere Titel ist natürlich der noch bessere Titel, aber der ist sehr umständlich.
Es ist halt kein Kinotitel.
So hätten sie den Kinofilm nicht machen können.
Ich wollte nur, weil wir hatten gestern nur kurz drüber gesprochen, sonst vergesse ich es nur wieder. Mhm. Ich wollte kurz zu Harrison Ford was sagen. Er hat drei große Rollen gehabt. Ne? Wir alle kennen sie. Indy, Hahn und Deckard. Ne? Das sind seine drei, wie man sagen würde, ikonischen Rollen. Und er ist nach vielen Jahrzehnten in alle drei Rollen wieder zurückgekehrt. Deckard war diejenige, die so ein bisschen unter dem Radar im Vergleich gelaufen ist, weil der Film damals kein großer Erfolg ist. Aber von allen Returning Roles, die er gehabt hat, Indy 2008, Han Solo 2015 und Deckard dann 2017, war die des Deckard tatsächlich die einzige, die in einem gelungenen Film vorkam, nämlich der Fortsetzung des nicht so gelungenen Blade Runner, Blade Runner 2049. Das ist eine tolle Pointe.
Ja.
Jetzt kannst du weitermachen. Entschuldige, ich wollte es nur einbringen, weil ich es sonst vergessen hätte.
Ich glaubte am Ende, also das aufgesetzte Ende, über das viel geschrieben wurde, dass Ridley Scott dann schließlich für den Director's Cut, ich glaube 10 Jahre später, herausgenommen hatte, dass ihm oktroyiert wurde, nämlich der Flug über die Wälder, nämlich aus Stanley Kubricks Shining. Das war übrig gebliebenes Material dazu in dem kleinen Raumschiff Harrison Ford und Sean Young. Und ein Happy End, das mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat, denn Sean Young fürchtet fast von Anfang des Films, oder Harrison Ford weiß, dass sie bei der geringen Lebenserwartung der sogenannten Replikanten, also der Androiden, dass ihr nur noch wenige Jahre bleiben. Und das ist die Tragik des Films von Anfang an. Auch der Android weiß nicht, dass er ein Android ist. Sie wird ja mit dem Test befragt. Du wirst mir gleich sagen, wie der Test heißt.
Es ist ein genial. Also ich finde den Namen einfach genial. Foyt Kampftest.
Ja.
Also der Name ist so genial, dass er so ausreichend ist, dass man sich noch nicht mal dafür interessiert, wer Foyt und wer Kampf ist und wie die den aufgesetzt haben. Man hört einfach nur diesen Namen und ist so eingeschüchtert von dieser Wissenschaftlichkeit dieses Namens. Das klingt so wie Psychoanalyse von Freud. Ja. So klingt das.
Naja, beide Namen wirken vollkommen überzeugend und so, als sei das... ich glaube, der Film spielt im Jahr 2017, korrigier mich, oder 2027? 2019, also mittlerweile ist abgelaufen. Aber da hat
aber das Wetter stimmt.
Ja.
Das Klimakatastrophenwetter.
Ja, Klimakatastrophe. Also es regnet immer in Ridley Scott-Filmen, hier regnet es fast durchgehend.
Manchmal regnet es auch schwarz.
Ja,
ne?
Genau.
Stichwort Black Rain.
Black Rain war ein späterer Film von Ridley Scott mit Michael Douglas und Garcia. Es ist sowieso immer Nacht, also es wird eigentlich gar nicht mehr Tag und fast hat man das Gefühl, dass in den Innenräumen es auch regnet, aber es sind die Tränen der Sean Young, die da geweint werden. Sogar die Tänzerin, die Schlangentänzerin, die von Harrison Ford gesucht und dann gejagt wird, Sogar die steigt in eine Dusche und will Harrison Ford überwältigen, während er sie verhört, sagt, ich muss mal schnell in die Dusche, und das ist, glaube ich, so eine Turbodusche, so eine Art, wie sagt man, so eine Föhndusche.
Hyperstrahl. Oder?
Und während sie also in dem Duschraum ist, überlegt sie, wie sie Harrison Ford überwältigen kann, nämlich indem sie, glaube ich, so ein Plastikcape über ihn stülpt und dann rennt dann mit dem Plastikcape raus und ist halbnackt und er hinterher und sie berühmte Szene, wie sie durch die schon getroffen.
Natürlich in Ridley Scott Slow Motion. Aber ja. Das ist eine Sache, die ich dem Film durchaus zusprechen würde. Das macht Blade Runner 2049 übrigens genauso. Es sind sehr intensive, schnelle und kurze Action-Szenen, die eher dem Kopffilm typisch sind als einem Science-Fiction-Film. Du würdest ja normalerweise in einem Science-Fiction-Genre-Film würdest du erwarten, dass diese Flugraumschiffe, diese Polizeiflugraumschiffe Laserstrahlen abschießen oder dass sie sich gegenseitig verfolgen durch die Häuserschluchten. Aber das kommt in diesem Film nicht vor. Das sind sehr physische, fast schon Western- oder Cop-artige Konfrontationen oder Schlägereien. Auch am Ende zwischen Deckard und dem übermächtigen Rutger Hauer. Ne? Das sind alles Schlägereien, die du normalerweise gar nicht im Sci-Fi verorten würdest. Das ist gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das aus Budgetgründen so passiert ist. Rutger Hauer hat ja, wir kennen die Tears and Rain-Rede, jeder kennt sie inzwischen. Wir wissen auch alle, dass sie fundamental zusammengestrichen wurde von Rutger Hauer, sodass nur noch ein sehr konzentrierter Teil übrig geblieben ist, der aber alle neugierig machenden Elemente enthält. Das Tannhäuser Tor, die Seabeams, Spaceships from Orion. Das sind so Schlagwörter, die er bringt, die in uns dann halt dieses Gedankenkino lossetzen. Das ist halt toll. Also er versucht gar nicht in dieser kurzen Rede zu erklären, was da genau passiert ist. Tannhäuser Tor, das hat so was Wagner-mäßiges an sich. Ne? Dass du denkst, wenn er
natürlich, ja.
Ach so, das kommt da sogar her, ne? Mhm. Das war eine Assoziation von mir, wusste nicht, sorry. Aber da hast du halt gleich eine Assoziation, so wie Kubrick ja auch die klassische Musik in den Weltraum verlegt hat, dass dieses Orchester der Galaxie so beeindruckend ist, dass wir das eh nicht erfassen können.
Ja, also in diesem Monolog, der Rutger Hauer unsterblich gemacht hat, ist natürlich die Faszination des Weltalls enthalten, also diese Schlachten, die er gesehen hat. Ne? Also man kann ja gar keine Vorstellung davon haben und doch entsteht in der Fantasie so die Unendlichkeit. Ne? Man, so wie dieser blonde Hühner, dieser Übermensch, dieser geschaffene Androide, der seinen Schöpfer vorher noch umbringt. Also es ist alles Shakespeare-haft an diesem Film.
Die Augen eindrückt, das ist ja das Schlimme.
Bitte? Oder
er nimmt ja den Kopf dieses J.F. Sylvester und zerdrückt den ein.
Das ist das Übelste, was es gibt. Kopf seines Schöpfers. Und das ist ja sozusagen die Gottesfrage. Ne? Er geht zu seinem Schöpfer zu seinem Vater und bringt ihn um. Naja.
Was ich nicht verstehe, ist, warum sollte Deckard selber ein Android sein? Das wird ja nahegelegt und die Fanschar teilt sich
das
ja
Einhorn,
die Fraktion.
Das Einhorn.
Genau, also die Fanschar teilt sich ja irgendwie, 50% sagen so. Harrison Ford hat ja in Interviews zum letzten Blade Runner Film sich auch nicht konkret dazu äußern wollen. Wobei ich ja finde, dass der letzte Blade Runner eine Szene hat, die sehr verräterisch ist und darauf hindeutet, dass er selber auch so ein Replikant ist. Es wird ja eingebrochen in seine Bude in Las Vegas und er es gibt eine Szene, in der Flucht nicht die Tür öffnet, sondern durch eine Wand rennt. Und das zeigt für mich, das kann kein Mensch. Ne? Also er muss deswegen auch einer sein. Das ist für mich ein Hinweis, ein versteckter Hinweis von Denis Villeneuve, dem Regisseur des zweiten Films, dass Deckard in Wirklichkeit auch eine Maschine ist.
Ja, also im ersten Blade Runner deutet nicht, also das bleibt natürlich das Geheimnis. Das Einhorn ist ja einerseits das aus Staniol, das der Edward James Olmos als Kommissar immer faltet und am Ende auf dem Boden vor dem Aufzug aufhebt. Ne? Und das legt er überall hin. Das ist das große Geheimnis des Films. Ridley Scott hatte dann ein buchstäbliches, lebendiges Einhorn galoppierend in den Film eingearbeitet. Ridley Scott ist ja wohl der größte Verehrer des Einhorns jenseits des letzten Einhorns. Ne? Es gibt es,
das ist auch von 82, ist lustigerweise.
Ja,
ne? Das letzte Einhorn-Film war auch 82, beide Filme waren ein Flop.
Ja.
Und wir wissen ja, wie aus unserer 85er-Sendung, dass Scott zum Einhorn zurückgekehrt ist, zu Legende. Ne? Also das Einhorn hat es ihm angetan.
Also das ist eine Merkwürdigkeit bei ihm und man hat dann für die Schnittfassung, auch um den Film kürzer zu machen und auch weil man das überhaupt nicht verstanden hat, warum durch diese heiligen Nebel das Einhorn da trabt, ne? In der Mitte, einsam in der Natur. Also es ist etwas vollkommen Irres, was Ridley Scott manchmal auch in den späteren großen Historien oder Fantasy-Schinken da, Königreich des Himmels oder so. Mhm. Also da ist so ein merkwürdiger Ivanhoe-Einfluss. Der ist ja ein Brite und der hat sich richtig Sir Walter Scott wahrscheinlich früher einverleibt. Und also diese alten Rittergeschichten. Und in gewisser Weise ist auch Deckard ein Ritter, ne? Der hier ganz allein ist und dann mit Sean Young, während alle anderen ihm eigentlich feindlich gesinnt sind. Und dann der zwischen den Auftraggebern, er hatte eigentlich als Replikantenjäger längst resigniert und er will sich nicht wieder hineinziehen lassen. Und jetzt sind aber diese fünf Replikanten, die von irgendeinem fernen Arbeitsplaneten auf die Erde gekommen.
Ja, und mir gefällt aber nicht, wie Harrison Ford spielt. Also er ist immer dann am besten, wenn er das Drehbuch versteht. Wenn er einen Film spielen muss, der bewusst im Dunkeln lässt, welche Motivationen es gibt, welche Hintergründe bestimmte Charaktere haben, was der große Sinn des Ganzen ist, dann ist er damit überfordert und das zeigt sich in seinem Gesichtsausdruck. Er hat zu viele Fragezeichen im Gesicht. Und das halte ich für einen großen stilistischen Fehler, wenn du einen Mystery-Film machst, Blade Runner ist ja letztendlich auch ein Mystery-Film, und dann die Figuren so auftreten lässt, als würden sie die Dinge nicht verstehen. Das ist eine Bestätigung dieser Unsicherheit und das tut der Sache nicht gut.
Ja.
Der ist ja, seine ganze Filmografie ist ja auch dadurch gekennzeichnet, es ist ja auch eine bewusste Rollenauswahl, dass es keine Ambivalenzen, keine Ambiguitäten der Charaktere gibt, die er verkörpert. Indy hat das nicht, Han Solo hat das nicht, Mosquito Coast hat das nicht, Fugitive hat das, also als Präsident Air Force One hat das nicht. In diesem Film, also Sean Young und Rutger Hauer verstehen ihre Welt ja auch nicht, aber sie wirken sehr selbstsicher in ihrem Tun.
Ja, es gibt natürlich manches, das Deckard nicht versteht, ne?
Ja, das ist ja okay, aber das ist halt doof, wenn man Harrison Ford, wenn man dem Schauspieler ansieht, auf der Metaebene, dass er etwas sagen muss oder etwas erforschen muss, in das er sich am liebsten hineingraben würde, aber einfach nicht verstehen kann, weil das Drehbuch das aus den Zahlen heraus nicht offeriert.
Ich sehe sehr gern sein überraschtes Gesicht, was er auch manchmal in den Indie-Filmen natürlich zeigt, ne? Was für ihn eigentlich ungewöhnlich ist, aber so
das Indie-Gesicht
mag Komödiantische, ich auch. Das Komödiantische, wenn er manchmal vollkommen verblüfft schaut, das passt eigentlich zu Deckard nicht, der ja ein ganz verschatteter, eigentlich verzweifelter Mann ist. Der
hat da so eine Playmobil-Frisur auch noch im Film.
Ja, der sogenannte Crew-Cut, über den auch später viel gesagt wurde, denn Ford selbst gefiel das wohl nicht und später wurde also auch kritisiert, ob das die richtige Frisur für diesen Mann sei. Ich denke ja, erstens, weil es immer zu regnet und es ist ein zackiger Mann, der sich niemals kämmt. Ne? Mhm. Aber ja. Nun, wir liegen auseinander bei Blade Runner, für mich der allerschönste Film der 80er Jahre, für dich, aber du bist ja sogar ein Kenner der Fantasy- und Science-Fiction-Filme mehr als ich. Ich sehe diesen Film als einen vor allem romantischen Film. Jetzt der dunkle Kristall.
Nee, lass uns erstmal Poltergeist machen. Der ist auch romantisch in gewisser Weise. Mit Musik von Jerry Goldsmith. Spielen wir mal ein. Ja, die Entstehungsgeschichte, nochmal kurz zu Jerry Goldsmith, ne? Wie toll das Soundtrack ja war. Er wurde auch nominiert für den Oscar, gewonnen hat ihn dann ja Williams für E.T. Die beiden kennen sich ja, also John Williams hat ja seine Karriere, da nannte er sich noch Johnny Williams Ende der 50er Jahre als Pianist in Jerry Goldsmiths Band aufgenommen. Großartige Soundtracks, aber ne, wer unsere Sendung hört, der kennt die Filmmusiken sowieso. Die Entstehungsgeschichte von Poltergeist ist fast noch bekannter als der Film inzwischen selbst. Es gibt ja große Rätsel darüber, ob nicht der ausführende Produzent Spielberg selber den Film gedreht hat, der offiziell von Toby Hooper gedreht wurde, weil er diesen typischen Spielberg-Stempel trägt und bekanntermaßen Spielberg auch fast jeden Tag am Set auch gewesen ist und sich stark eingemischt hat. Er sieht auch aus wie ein Spielberg-Film in gewisser Weise. Er hat ja was mich uns wundert, ist, dass es irgendwie jetzt nicht endlich mal geklärt wird, wer den gedreht hat. Es gibt 1000 Leute, die am Set anwesend waren, Craig T. Nelson und alle, die müssen das ja alle, dem muss man irgendwie mal jemanden geben, der sagen kann, nee, die Regieanweisung kam fast nur von Spielberg.
Joe Dante vielleicht.
Ja, aber ich meine, also Poltergeist, er hat die Handschrift Spielbergs und die Handschrift Hoopers, das können wir beides kurz auseinandernehmen. Also er ist auch so ein BMX-Vorort Suburban Movie wie E.T. auch, erschien ja auch im selben Jahr. Und während E.T. den freundlichen Außerirdischen hat, hat Poltergeist die bösen Geister. Das Familiensystem, das ins Wanken gerät, Glaubensfragen, die Familie wird ja auseinandergerissen. Wir können ja auch noch über den Poltergeist-Fluch sprechen, das machen wir auch noch. Aber da geht es dann halt, das ist ein typisches Spielberg-Muster, das dieser Film schon zeigt. Hoopers Handschrift, also er hat sich ja nie wirklich erholen können von diesem Film, der wahrscheinlich als Spielberg auch mit dafür gesorgt, dass Hooper so ein bisschen abgestraft wird, so wie er auch dafür gesorgt hat bei Universal Pictures, dass das Ding aus einer anderen Welt, der zeitgleich anlief von Carpenter, über den wir auch noch sprechen, nicht so stark beworben wird wie Poltergeist. Also der Einfluss Spielbergs war damals schon sehr groß, aber Hoopers Handschrift zeigt sich auch sehr stark. Er ist ein total unterschätzter Regisseur gewesen, damals schon, weil er vorher zwei sehr große Filme oder einen Film und eine Serie gedreht hat, nämlich 1974 Kettensägenmassaker oder wie auf Deutsch heißt Blutgericht in Texas und dann 1979 die, wie ich finde, neben Carrie immer noch gelungenste Stephen King-Verfilmung, nämlich Brennen muss Salem. Damals wurde schon als Zweiteiler fürs Fernsehen, also es wurde damals schon erkannt, dass sich die eben Stephen Kings, wobei Salem's Lot gar nicht so dick geschrieben ist, am besten doch dann umsetzen lassen, wenn sie im Fernsehen kommen oder als Zweiteiler inszeniert werden, so wie jetzt S. Es gibt einen Poltergeist, also wirklich sehr, sehr gruselige Jumpscares, die man sich eigentlich als Sechsjähriger, wie ich es gemacht habe, eigentlich nicht hätte geben müssen. Es gibt also wirklich von dem klassischen Angstmerkmal des Clowns, der unter dem Bett lauert, ne, überhaupt einen Clown einzusetzen als Schreckensfigur. Das war weit vor Stephen Kings S. Wer hat Stephen King sich davon sogar beeinflussen lassen, auch wenn manche schon Ronald McDonald gruselig finden. Dann gibt es also eine wirklich furchteinflößende Szene, in der ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sich das Gesicht zerfleischt, eigentlich völlig untragbar gewesen. Generell dieses Thema, also ein Thema, das den Film generell so ein bisschen durchzieht, ist ja auch die Ausbeutung der Ureinwohner. Das ist ja ein Motiv, das man schon Shining von Kubrick ja schon nahegelegt hat, das hier aber völlig zur Geltung kommt. Dieses Haus wurde ja auf einem Indianerfriedhof gebaut und die rächen sich dann dafür. Also es gibt unfassbar viele Motive, die in diesem tollen Film vorkommen. Nicht letzten Endes nicht auch die das, was hinter der vermeintlich heilen Fassade des Bürgertums steckt, nämlich kiffende Eltern.
Mhm. Ich habe gestern hat sich der Poltergeist bei mir bemerkbar gemacht. Es wurde nämlich bei Amazon Prime nicht geladen. Da muss der Poltergeist dahinter gesteckt haben. Oh. Es hieß nur, wiederholen Sie den Vorgang oder rufen Sie bei Amazon an. Das muss ich jetzt machen, ja. Denn der Film wurde nicht geladen und nicht gezeigt.
Das war der Poltergeist.
Ja.
Ja. Ich will nur kurz den Poltergeist sagen, weil wir über den Poltergeist-Fluch gesprochen haben. Der ist ja auch relativ bekannt geworden, der sogenannte Poltergeist-Fluch, weil sehr viele Crewmitglieder gestorben sind. Das Mädchen, das Carol Ann gespielt hat, die fällt mir jetzt leider nicht ein, ist einer Krankheit erlegen. Dann Mensch. Wie heißt sie jetzt noch? Die Schwester von Griffin Dunn, den wir aus After Hours kennen, die auch eine der Frühlingstochter spielt, wurde von ihrem eifersüchtigen Freund ermordet. Dann gab es einen Flugzeugabsturz. Also es gibt also angeblich ist der Poltergeist also auch tatsächlich in diese Dreharbeiten hineingekehrt. Man kann natürlich nicht wirklich erkennen, ob das so gewesen ist. Ich will noch kurz eine Sache sagen zu Spielberg als dem ausführenden Produzenten. Man redet ja immer vom Vorstadt Spielberg und wie wir auch immer nennen wir den BMX Spielberg, den Kinder Spielberg. Aber er hat sich als Produzent doch tatsächlich deutlich bemerkbar in den 80er Jahren gemacht als Regisseur. Er hat nicht so viele, wie man sagen würde, klassische Spielberg-Filme mit Kindern, die ihre eigenen Abenteuer bestehen, gedreht. Es gab eigentlich nur E.T. Und die einzigen drei weiteren Actionfilme des Jahrzehnts, die er gemacht hat, die drei Indiana-Jones-Filme, spielten in den 30er Jahren. Ne? Also dieses 80er-Jahre-Spielberg, was wir Stranger Things kennen, das hat er mehr als Produzent gemacht. Poltergeist, Gremlins, Goonies und solche Sachen.
Jetzt finden wir sicher keinen Übergang zu dem Film, den ich besprechen möchte. Da sind die Jugendlichen schon etwas älter, oder?
Mir schwant da schon was, ich weiß schon, was du machen
willst. Deiner.
Ach, den, ich hätte auf einen anderen
getippt. Tutsi?
Nee, ich hätte es gedacht, du willst auf Fitzcarraldo überschwenken.
Fitzcarraldo.
Aber musst du auch nicht.
Na, bei Fitzcarraldo handelt es sich doch schon um ältere Leute. Claudia Cardinale, Klaus Kinski, natürlich legendär. Das Schiff, das über den Berg gezogen wird. Herzogs vielleicht berühmtester Film, der schon Jahre vorher bekannt geworden oder Monate vorher wusste man schon, da wird ein richtiges Schiff auf einen Berg gezogen, also den Abhang vom Amazonas hochgezogen.
Ich möchte vorher noch ein Lied einspielen von Popol Vuh, weil wir den Soundtrack ja machen können. Die Krautrock-Band Popol Vuh, die ihre bekanntesten Arbeiten sind ja für die 5 Herzog-Filme gewesen, ne, mit Kinski. Mhm. Und da hören wir mal kurz mal rein. Anna, hast du eigentlich mal die Testaufnahmen mal gesehen? Die sagt man, glaube ich, in Mein liebster Feind.
Ja.
Mal kurz,
ja,
ne, mit Roberts und Jagger.
Da wird sehr ausführlich gezeigt, wie die Indios das Schiff hochziehen an den Seilen und wie die Holzbohlen verlegt wurden. Ne? Also diese Geschichte wurde dann schließlich noch berühmter sogar als der Film. Ich kann mich daran erinnern, dass damals in Filmzeitschriften, auch in der Tagespresse, der Eindruck erweckt wurde, der Film sei so etwas wie unvollendet, sei eine Ruine geblieben, sei ein Work in Progress, Herzog habe es gar nicht richtig zu Ende führen können, weil dann die Regenzeit kam und so. Geschichten, die sich um solche Filme meistens ranken, wie auch William Friedkins Sorcerer von 1978, der auch im Regenwald gedreht wurde, an verschiedenen Schauplätzen. Und das Abenteuer der Dreharbeiten hat den Film einerseits überschattet, andererseits hat es den Film so legendär gemacht, dass es zum Beispiel ein Lied von Will Oldham, heute Bonnie Prince Billy, gibt, Werner's Last Blues to Blockbuster. Das hat er vor 25, 27 Jahren geschrieben.
Den Blockbuster hat er tatsächlich nie gedreht. Ne?
Nee, nein, natürlich. Das ist die Ironie. Und Will Oldham ist ein Bewunderer des Kinos.
Aber ich möchte dir mal was sagen.
Ja.
Du weißt, dass ich kein Werner Herzog-Fan bin. Seine Dokumentation finde ich gut, aber nicht die Spielfilme. Ich finde, das visuelle Ergebnis rechtfertigt nicht den Einsatz seiner Mittel. Ich habe mir letztes Mal Nosferatu angeguckt. Ne? Da gibt es ja diese Szene. Es gibt zwei Szenen in Nosferatu, die hochgelobt werden. Einmal, spielt ja auch anscheinend auch im Balkan, ne? Also Rumänien oder so, wie so transsilvanische Fährmänner so ein Floß über so einen Fluss navigieren und dann so eine Totale raus wird. Als auch so Grachtenaufnahmen aus Holland, die sehen total, also, nein, die nenne ich jetzt nicht als Beispiel, wir bleiben mal bei Fitzcarraldo, ne? Die legendäre Szene, als dieses Boot zerstört wird, als es diesen Fluss runterjagt. Das ist ja ein echtes Boot. Er hat das echte Boot, weiß man ja, rüber. Wir kennen die Geschichte. Und er hat das echte Boot dann auch über den Fluss gejagt. Das sieht einfach nicht gut aus. Also das sieht einfach aus wie ein schlechtes Modell. Und wenn du beschließt, ein Effektmittel durchzuziehen, nämlich das echte Schiff zu benutzen, dann bist du auch daran gebunden, es dann auch durch diese Flussfahrt zerstören zu lassen, ohne es nachträglich bearbeiten zu können. Das ist dieser naturalistische Ansatz, den er dann hat. Und es ist eigentlich schon erschreckend für mich, vielleicht habe ich die Meinung auch exklusiv, ich finde es einfach erschreckend für mich zu sehen, dass mir dann Effekte lieber gewesen wären, als dieser einmalige Trial-and-Error-Versuch, ein Boot über den Fluss zu jagen und jede Aufnahme mitzunehmen, die nur möglich ist, weil du es kein zweites Mal drehen kannst. Und das hat zu Ergebnissen geführt, die für mich total statisch aussehen. Das Ganze hat überhaupt keine Dynamik.
So sieht es wahrscheinlich aus, wenn ein weißes Schiff aus Holz in die Stromschnellen auf dem Amazonas gerät. Denk nur an dieses Kreuzfahrtschiff Concordia, das gestrandet war oder das gegen den Felsen gefahren war in Italien. Das sah doch auch vollkommen surreal aus. Und das blieb ja dann noch viele Wochen oder Monate da, bis es dann schließlich befreit werden konnte und abgeschleppt werden konnte. Ne? Da dachte man ja auch, da hat doch bestimmt James Cameron seine Hand im Spiel gehabt.
Aber das lag ja auf der Seite, das war ja statisch, das war ja bewusst statisch.
Du hast hier
fast schon eine Action-Szene
in der Montage. Ja, ich will nur sagen, das, was wir als Realismus empfinden, ist das Realistische dann gerade nicht, sondern wir denken bei dem Realistischen, das wirkt doch alles wie mechanisch, so kann das doch nicht sein. Warum? Weil wir Titanic kennen.
Es ist natürlich die Falle, in die man tapst, in die ich manchmal auch tapse, dass mich Effekte umhauen, weil sie alles hoch drei setzen. Ne? Aber wenn du gezwungen bist, mit dem zu arbeiten, was die Natur dir ermöglicht durch die Stromschnelle oder wenn du deine Kameras nicht richtig aufschauen kannst oder montieren kannst, dann kann es sein, dass das Ergebnis halt die Realität abbildet, aber die Realität halt einfach nicht gut aussieht. Und das ist halt der Anspruch, den man an den Film stellen will oder nicht. Ich weiß nicht, ob der Berichterstattung zufolge sich 1982 alle darüber bewusst gewesen sind, dass sie mit einem lebensgroßen Schiffsmodell gearbeitet wurde. Es ist nur für einen Film, der 1982 ins Kino lief, einfach ein nicht sehr überzeugend aussehender Film, auch wenn es die Realität abbildet. Das ist einfach das, was mir aufgefallen ist, weil du musst ja praktisch, ich weiß gar nicht, wie viel Kameras er dafür benutzt hat oder ob er das Schiff dann noch ein zweites Mal runterjagen konnte, aber es hat mich einfach nicht überwältigt, so billig, wie ich das jetzt ausdrücke.
Also es ist auch dokumentiert, ich weiß nicht, ob in dem Kinski-Film oder in den zusätzlichen Dokumentaraufnahmen über die Dreharbeiten, was man heute Making of nennt. Also Herzog hat natürlich damals auch schon dafür gesorgt, dass seine Regieanweisungen und dergleichen gezeigt werden. Der Kameramann wird da auch gezeigt mit seinen Assistenten, wie sie versuchten, sich festzuklammern und Halt zu finden auf dem schlingernden Schiff. Und das war beinahe unmöglich, überhaupt da Bilder der Gischt und der umherpurzelnden Gestalten, Kinski, Kardinale, andere Leute auf dem Schiff, ne, und zu zeigen, wie das ist, wenn so ein Schiff entfesselt ist oder außer Kontrolle geraten ist. Ne. Ich habe das immer als aufregend empfunden, während ich die Geschichte, also es ist ja eigentlich eine sehr schmale Geschichte, ein Visionär, ich glaube Kautschukverkäufer, ein halbseidener Geschäftsmann, möchte unbedingt in Manaus ein Opernhaus bauen. Ne? Dieser megalomanische Gedanke, der für Werner Herzog ganz typisch ist. Und es sollte eigentlich Mick Jagger mitspielen. Und weil die Dreharbeiten immer verzögert wurden, konnte Mick Jagger dann schließlich, weil er mal wieder eine Platte der Rolling Stones aufnehmen musste oder auf Tournee gehen.
Wie war das denn, die 83 kam? Die war doch nicht gut, oder? Das war nicht
Tattoo You, glaube ich.
Oder? Nee, die war ja von 80 oder 81.
Undercover 83. of the Night.
Ja, der größte Misserfolg der Band.
Ja,
das war gelohnt.
Dann die Platte, die später kam. Naja, er war wohl nicht vollkommen davon überzeugt, dass er wirklich da mitspielen sollte. Die Strapazen. Er hatte schon Monate gewartet, hatte immer noch keine Rolle. Jason Roberts kam dann, glaube ich, ein viel älterer Schauspieler. Aber
die haben doch die Rollen,
glaube ich. Virtuose.
Ja, also nee, die Roberts-Rolle, die war ja eigentlich die für Kinski gedacht war. Ne? Also Jagger.
Ach so, Roberts wurde auch ersetzt, nämlich von Kinski.
Genau, richtig. So, genau.
Ja,
genau,
so war es.
Ja, meine, Kinski, man kann, klar, er macht es ja auch super. Ne? Bekannteste an dem Film ist halt heutzutage in unserer YouTube- und Snippet-Welt der Wutausbruch, den er gegenüber, ich glaube, dem Produzenten war das, hatte, ne? Dieser legendäre Wutausbruch im Dschungel, den man eigentlich gerne noch länger gesehen hätte. Vielleicht war der irgendwie schon zusammengeschnitten. Herzog ist da ja ziemlich ruhig geblieben, was Herzog, der auch als so sehr, sehr humanisch galt, was er in diesem Film, mein liebster Feind, ja gar nicht gezeigt hat, sind seine Ausbrüche. Ne? Vielleicht hat er auch keine Ausbrüche gehabt, aber das ist er ein bisschen schuldig geblieben. Oder der Wahnsinn, den Herzog hatte, hat sich recht in so einer berechnenden Kühlheit gezeigt und nicht in so einer cholerischen
Ausrasterei. Auch bei der Meuterei der Indios und anderer Crewmitglieder. Es gab ja so eine Art Aufstand oder Kinski versuchte, das betrifft aber Aguirre, den Film von 72, glaube ich. Ne? Mhm. Da hat man das bei den Dreharbeiten gesehen, dass Herzog Buddha gleich ruhig blieb und an alle beschwichtigte und er hat dem tobenden Kinski allzu gern zugesehen. Nach Fitzcarraldo hat er dann nur noch Cobra Verde gedreht und da wurde es dann auch Herzog zu viel, auch kein so gelungener Film.
Das sind auch keine Filme, die du in den 80ern verordnen würdest. Also bevor ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit Fitzcarraldo beschäftigt habe, hätte ich ihn immer auf 78 getippt. Mhm. Er sieht weder aus wie ein 82er Film, ja, noch was das Thema halt. So ein Film konnte halt 1982 nur von einem europäischen Filmemacher, ja, gedreht werden, ne? Weil das Kino schon woanders war.
War in den 70er Jahren schon konzipiert worden. Wahrscheinlich hatte Herzog die Vision zu dem Film schon in den 60er Jahren. Bereits in der bayerischen Provinz hat er sich vorgestellt, dass er einen Film über jemanden, der ein Opernhaus im Mannerhaus bauen will und der mit einem weißen Schiff auf dem Amazonas fährt.
Ja.
Und wie kommen wir jetzt zum dunklen Kristall?
Den will ich immer noch nicht machen. Ich will erstmal Rocky machen. Ich will
aber wie kommen wir? Genau, Fitzcarraldo, ein Mann mit einer Vision. Rocky, ein Boxer mit einer Vision, der zum dritten Mal zurückkehrt. Zweiten Mal zurückkehrt.
Wir müssen Survivor einspielen, Eye of the Tiger, das wir alle kennen. Das machen wir jetzt. So, also Rocky 3 ist nicht nur mein liebster Film von Stallone, sondern ich finde auch der beste Rocky-Film. Hier möchte ich einen kleinen Vortrag halten. Es lachen zwar alle über diese Trainingsmontagen und die Popsongs beim Seilspringen oder wenn irgendwie die Schläge im Boxring wie so Löwengebrüll klingen, aber es war halt auch dieser dritte Rocky-Film, der die 80er Jahre überhaupt generell entscheidend mitgeprägt hat, weil er war sowas wie die Geburtsstunde des Sportler-Dramas als Actionfilms. Rocky ist eigentlich längst über die Grenzen seines Sports hinausgewachsen und das zeigt sich auch daran, dass er unter anderem es auch inzwischen einen Wrestler aufnimmt, also er kämpft ja auch gegen Hulk Hogan. Stallone hat selber die Regie übernommen und den Film auf kompakte 100 Minuten runtergeschnitten. Übrig geblieben ist eigentlich nur Pop, das merkt man auch an dem Soundtrack, also nicht nur wegen Eye of the Tiger, es gibt auch Bill Conti, der so weiter diese Meditationen macht, so ein bisschen klingt wie Summer Madness von Cool and the Gang. Er hat vor allen Dingen auch sowas wie eine Struktur eines klassischen Dreiakters, die sich in den Sportfilmen weiter gerettet hat und sowas zu so einem bestimmten Moment des Genres wurde. Es geht da los, dass der Millionär Rocky ist, also satt, er hat das Auge des Tigers verloren, verliert Trainer und seinen Titel gegen den Emporkömmling. Rocky muss sein Auge des Tigers wiederentdecken, das ist der zweite Akt. Apollo Creed wird sein Mentor und bringt ihn zurück auf Linie. Und als Strategie wählt dann Rocky im Rückkampf, das ist der dritte Akt, diese Muhammad-Ali-Taktik einer verbalen Provokation, damit der Gegner Klabalang sich vor Wut auspowert. Und das Tolle ist, dass dieser Kampf, ne, es gibt so zwei Kämpfe gegen Klabber und die dauern alle zusammen keine 8 Minuten. Es geht also um einen vollen Hassfight, der an einem totalen K.O. endet. Das sind sehr kurze Schlagabtäusche. Und ich finde auch, dass Mr. T., der Beste seiner Gegner ist. Er ist der Charismatischste. Er hinterlässt halt paradoxerweise deshalb viel Eindruck, weil er ein Rätsel bleibt. Das Leben Clubber Langs wird außerhalb der Rocky-Szenen nur für ganz kurze Momente gezeigt. Ne? Also man sieht zwei kurze Szenen seines Trainings. Das macht er auch alleine. Er hat also keinen existierenden Trainer und er existiert quasi außerhalb von Rocky gar nichts. Er hat überhaupt keine Biografie. Man weiß nicht, ob er eine Freundin hat. Clubber Lang trägt ja unter anderem auch Indianerschmuck. Ne? Das sind ja sowas, also so die Insignien des von Amerikanern unterdrückten Volkes. Er ist sozusagen der totale Underdog. Nicht mehr so wie der reiche Afroamerikaner Apollo Creed ist er wirklich ein Underdog. Und es gibt ja so eine vor dem Boxkampf stattfindende Konfrontation mit Rocky, als er halt irgendwie, als Rocky seine Statue einweiht und er sich dann so sehr provokant an seine Adrian dann ranmacht und sagt hier, ne, wenn du mal einen echten Mann haben willst, dann komm mal zu mir. Und da wird natürlich auch ein bisschen die Angst beim weißen Mann geweckt vor dem überpotenten schwarzen Mann und dem kann sich Rocky auch gar nicht erwehren. Ich bin mir nicht sicher, ob er als Filmemacher gewusst hat, dass er mit diesem Rassismus spielt in diesem Moment, dass er sich provoziert fühlt von dem schwarzen Mann oder ob er damit Rocky mit Absicht eine Nuance des Charakters verleihen wollte, dass er selber Angst vor dem schwarzen Mann hat. Also den schwarzen Mann in Anführungszeichen, ich will es jetzt nur so zitieren, als den Rassismus, der da implizit mitschwingt. Ne? Und das ist halt eine interessante Facette von Rocky. Es wird bis zum Ende einfach nicht klar, ob er selber einfach sich in seiner Männlichkeit durch ihn bedroht fühlt.
Das wird hier, glaube ich, insinuiert, indem da eine gewisse Eifersucht ist, weil seine Frau begehrt wird. Und Clubber Lang provoziert das natürlich absichtlich. Ne? Und du sagtest indianischer Schmuck, also wir haben es hier mit einem schwarzen Boxer zu tun, der als Schmuck indianische Ketten oder Stammeszeichen trägt, oder?
Ja, genau. Ne? Also das wird nie erklärt, aber er hat auch einen Irokesenschnitt. Er
sozusagen auf dem Kriegspfad.
Er hat ja auch einen Iro, ne?
Ja, Irokese,
er ist ein Indianer. Ja, er ist ein indigener Amerikaner, der Irokesenschnitt.
Da war schon das Plakat damals immer einschüchternd, während Apollo Creed ja Kreide gefressen hat, nachdem er wohl von Rocky in zwei zu Klump gehauen wurde. Ne? Sitzt da jetzt nur noch rum und ist mild geworden. Der war ja auch schon ein schwerer Provokateur und Angreifer. Ne?
Ja, aber er war ja noch irgendwie ein Smartass dabei. Ne? Also Clubber Lang ist ja einer, dem einfach nur die Wut ins Gesicht geschrieben. Er will den Titel haben, um generell den Aufstieg zu schaffen. Es gibt ja am Ende nochmal so einen Spaßkampf zwischen Apollo und Rocky, der in so einem Freeze-Frame hier endet, sodass nicht klar wird, wer beim Schlag, als er ausgeführt wird von beiden, tatsächlich überlebt. Also Rocky 3 hat durchaus seine Fans. Er hat natürlich nicht so viele Fans wie Rocky oder Rocky 1, wie wir sagen würden. Aber er ist trotzdem ein Film, der immer noch mitgeschätzt wird, im Gegensatz zu Rocky 4, den ich eben auch nicht schlecht finde.
4 ist die Kampfmaschine Dolph Lundgren.
Genau, das ist der Kampf gegen Dolph Lundgren. Aber es wird oft übersehen, welchen Einfluss Rocky als Pop-Sport-Film hat, durch den Soundtrack. Nicht nur wegen des Titelsongs, sondern auch die Montagen. Ne? Also die Montagen gibt es zwar auch schon in 1 und 2, aber da werden auch nicht die Popsongs runtergelegt. Also das, was wir in Montagenfilmen wie Top Gun und so weiter kennen, diesen Kenny Loggins Musiken, mir fällt jetzt kein Regisseur ein, der so typische Montagefilme gemacht hat, aber das ist eine Sache,
Tony die oft, Scott.
Ja, genau. Aber es ist halt oft eine Sache, die Stallone halt irgendwie, die ihm abgesprochen wird, welchen Einfluss er eigentlich auch als jemand hat, der musikalische Filme gedreht hat.
Und wurde Rocky 3 von John G. Avildsen inszeniert? Nee,
den hat Stallone selber gemacht.
Ah ja.
Der hat das selber gemacht. Er hat ja
das
auch,
ist der du, einzige? Nee, später hat er noch den ganz späten Rocky inszeniert.
Ja, und er hat ja Staying Alive noch gedreht, 83. Mm-hmm. Ne? Also die Fortsetzung von Saturday Night Fever. Die hat Stallone ja auch gedreht. Also das ist kein Zufall, dass ihm diese Musikalität da irgendwie angelegt wurde. Mm-hmm.
Ja. Und wie kommen wir jetzt von Rocky 3 zu einem Debütfilm, nämlich Diner von Barry Levinson. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. Das war sein Debütfilm? Ja.
So spät?
Einer war der, ja.
Steile Karriere gemacht, würde ich sagen.
Ja, Levinson hat eine kontinuierliche Karriere gemacht. Er war Drehbuchautor.
Aber als Filmemacher.
Von nicht sehr berühmten Filmen. Ich habe jetzt auch nicht parat, habe mich nicht richtig vorbereitet, habe kein Blatt hingelegt mit den Drehbüchern, die Levinson geschrieben hatte. Jedenfalls bekam er die erste Chance, er ist aus Baltimore gebürtig, hat eigentlich immer über Baltimore geschrieben, auch spätere Filme haben immer einen Bezug zu Baltimore und Männergesellschaften. Am schönsten vielleicht Tin Man, schon wieder mit Richard Dreyfuss, glaube ich. Immer weg. Man kommt immer auf Richard Dreyfuss. Dreyfuss hat gesagt, und am Ende wird es heißen, der Schauspieler aus Jaws ist gestorben in seinem Nachruf. Aber in Wahrheit hat Dreyfuss in jedem Film, fast jedem Film der 80er Jahre mitgespielt.
Er hat auch diesen Fabrikbesitzer gespielt, der Kleiderbügel herstellt.
Auch.
Down and Out in genau. Beverly Hills.
Also er war sehr, sehr, sehr erfolgreich bis in die 90er Jahre, hat dann auch sein Aussehen merkwürdig gewandelt. Man weiß, er hat es selbst gesagt, dass das auf exzessiven Kokainkonsum zurückging.
Wie? Aber er hat doch im Grunde genommen nur graue Haare bekommen und einen dickeren Schnurrbart. Was hat das mit Kokain zu tun?
Das Gesicht war aufgedunsen und er war im Sanatorium und konnte lange Zeit nicht drehen. Und er kam dann so um 1993 in einem Film von Lasse Hallström zurück. Und da sah er doch einigermaßen verändert aus. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals den Film sah und dachte, das ist Richard Dreyfuss. Innerhalb von Jahren war er sehr gealtert.
Jetzt stark verändert.
Dann kam Mr. Hollands Opus und da hat er noch Hauptrollen gespielt und das wurden dann bald Nebenrollen. Und zu der Zeit sagt er, am Ende heißt es in meinem Nachruf, der Mann, der in Jaws war.
Wie heißt denn Diner eigentlich auf Deutsch?
American Diner.
Ach so.
Das ist also die Meisterleistung des Verleihs. Der heißt zu Deutsch American Diner, ist aber eigentlich nur ein Diner. Und Levinson hatte hier, das ist nicht zum ersten Mal, dass in einem Film eigentlich theaterhaft gezeigt wird, die Einheit von Zeit und Raum. Und das ist hier natürlich der Diner. Es sind die Sitzecke. Und in der Sitzecke sind die Jugendlichen, späten Jugendlichen, Mickey Rourke, Steve Guttenberg und Kevin Bacon neben anderen. Also es ist eigentlich eine Jungsrunde, ich glaube 5 sind die Protagonisten und die sitzen immer im selben Diner und reden und reden und reden. Zwischendurch essen sie Pizza oder Frühstück, trinken Kaffee und dann da alkoholische Getränke. Aber es geht hier nicht um Gelage, sondern es geht darum, dann Frauen zuzuschauen, über Frauen zu sprechen, die Abschlussfeier des College und 50er Jahre Flair und eigentlich ein Vorläufer oder der Auftakt zu den Brad Pack-Filmen und den vielen Filmen, unter anderem Back to the Future und dann Peggy Sue hat geheiratet, die auf die 50er Jahre zurückblicken.
Erinnert auch ein bisschen an American Graffiti, oder?
American Graffiti,
der ja, vorher stimmt. war, ne?
Ja, ja, es hat etwas von American Graffiti. Das war 1973 George Lucas Film über die 50er Jahre. So, und hier wird allerdings wenig Auto gefahren. Das ist ein sehr realistischer Film. Es gibt auch eine dann berühmt oder sagen wir berüchtigt gewordene Szene. Mickey Rourke, der Frechste ist, das Großmaul, der mit einem Mädchen im Kino sitzt und hat dann so eine Popcorn-Tüte auf dem Schoß. Mehr wollen wir hier nicht sagen. Die Dialoge sind brillant geschrieben, es ist rasant und es wird, Levinson hat später gesagt, er hat schon und hat viel bei Dreharbeiten zugeschaut, aber er war natürlich noch kein Regisseur und dann hat mit seinem Kameramann darüber nachgedacht, wie zum Teufel soll man in einem Diner diesen Tisch zeigen, ne? Man muss den von verschiedenen Seiten zeigen und auf der einen Seite ist das Fenster, also man kann den Tisch nicht umrunden,
ja.
Man steht eigentlich immer an der Seite. Das war eine technische Problematik bei Diner. Spielt natürlich längst nicht alles im Diner, sondern auch im Ballsaal.
Das hat ja Robert Zemeckis gelöst, ne? Dieses Spiegelproblem hat sozusagen die Glasscheibe, das hat ja Robert Zemeckis gelöst. Es gibt eine sehr bekannte Einstellung von ihm, in der in Contact das Mädchen, das dann später Jodie Foster sein würde, auf so einen Spiegel zurennt. Und normalerweise, wenn du hinter jemandem herläufst und ihn dabei filmst, wie er auf einen Spiegel zurennt, müsstest du den Kameramann ja auch im Spiegel sehen. Und ja, das haben sie halt technisch gelöst, ich weiß nicht wie, dass man halt diesen Spiegel, also dass man nur das Mädchen sieht, das auf den Spiegel zusieht und nicht den Kameramann. Das hast du in deiner natürlich auch, weil du kannst ja nicht auf der anderen, du siehst ja immer im Spiegelbild theoretisch immer irgendwie die Kamera mit drin in der Glasscheibe. Ne?
Also das war schwer zu machen, das hat er dann gut gelöst. Und der Film war damals bei Kritikern enorm beliebt, die und wurde im Laufe der 80er Jahre immer noch beliebter Programmkinofilm und hat Levinson dann die große Karriere ermöglicht, die zu Rain Man führte, zum Oscar führte. Tin Man, weiterer großer Film. Der nächste war 1984 The Natural mit Robert Redford und Glenn Close. Bleibt einer meiner Lieblings-Coming-of-Age-Filme sowieso und einer der Filme über Geschwätz und männliches, jugendliches Bravado und Großmäuligkeit und dann letztlich auch die Jämmerlichkeit, weil natürlich all das Gerede nichts zu tun hat mit dem wirklichen Leben dieser jungen Männer. Mhm. Und wie kommen wir jetzt von deiner zum dunklen
Kristall? Zum vorletzten Film, Der dunkle Kristall. Auch da geht es tatsächlich um Coming of Age, in gewisser Weise um Coming of Age. Kurz Musik von Alex Shaw. Es geht insofern um Coming of Age, als dass in diesem Puppenfilm ein sogenannter Gelfling, das ist eigentlich im Grunde genommen sowas wie so eine Mischung aus Hobbit und Elf, als einziger, vermeintlich einziger seines Stammes übrig geblieben ist und seine Familie rächen muss, die von den monströsen Skeksen ausgerottet wurde und dabei eine Coming-of-Age-Geschichte vollzieht, wenn man es ein bisschen mit deiner versucht in Einklang zu bringen. Dieser Puppenfilm war durchaus revolutionär, war auch animatronisch angelegt und hatte die wahrscheinlich beeindruckendsten Puppen und Stab. Figuren, die es damals im Kino zu bewundern gab. Das lag natürlich an dem Regisseur des Films und dessen Co-Regisseur, das waren nämlich Jim Henson und Frank Oz. Frank Oz kennen wir ja, der den Yoda animiert hat. Eigentlich hatte Jim Henson bis dahin alles richtig gemacht während seiner Karriere. Wir kennen ihn ja als den Erfinder der Muppets und der Sesamstraße. Dieser Film war kein Flop, also er hat mehr eingespielt, als er gekostet hat, gilt aber sowohl als kommerzieller und mindestens als künstlerischer Misserfolg und das ist auch begründet. Die Puppen sehen nicht sehr gut, doch sie sehen gut aus, aber dieser Film hat praktisch keine Alterszielgruppe gefunden. Also die Erwachsenen haben eher so mit Schulterzucken auf einen Puppenfilm reagiert. Das war der erste große Puppenfilm, der überhaupt ins Kino kam, in dem keine Menschen zu sehen war, höchstens kostümiert. Die Kleinen wiederum haben sich so ein bisschen erschrocken beim Anblick der zombifizierten sogenannten Pottlinge, denen die Lebensenergie entzogen wird, als auch halt dieser Skeksis. Also Henson befand sich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Er hat ja auch bewusst entschieden, dass in diesem Film erstmals keine Lieder getrellert werden. Also er wusste nicht, ob er den Film für Erwachsene inszenieren sollte oder für Kinder. Testvorführungen haben ergeben, dass es nicht sehr klug gewesen ist, den Film ohne Sprache auszustatten. Also es gab eigentlich nur so Grunzlaute und so monströse Laute der Figuren, deswegen wurde er nachsynchronisiert. Es gab also sehr viele Probleme, die ihm hätten aufzeigen müssen, dass seine Glückssträhne, die er mit den Muppets gehabt hat, hier vielleicht zum Ende kommen würde.
Und ich vermisste Kermit den Frosch und das sah mir, diese Figuren sahen mir sehr fremd aus. Also irgendwie unbeholfen und
er hätte gesagt, mit seinen Puppen kann man alles machen. Sie können Karate, sie können lachen und so weiter. Es gibt nur zwei Sachen, die sie nicht können, das ist Walk and Talk. Und das stimmt auch, ne? Wenn du Walk machst, kannst du es halt nur machen, wenn du die Hand in die Puppe steckst und dann diese senkrechte Hand immer auf und ab bewegst, wie du es mit Kermit auch gemacht hast. Und Talk ist halt immer, dass du die Münder auf und zuklappst.
Ja, und das hat Problem auch so gut nicht funktioniert bei der Muppet Show
Sesamstraße. Ja, aber der Punkt ist, die Muppet Show sind das Ergebnis, die Figuren der Muppet Show sind das Ergebnis intelligenter Vermenschlichung, weil wir in diesen anthropomorphen Figuren immer jemanden wiederentdecken, der unseren Leuten ähnelt. Ne? Du hast den stinklangweiligen Adler Sam, den kennt man irgendwie aus dem Freundeskreis, bierernst, ultrapatriotisch. Man hat den tragisch und lustigen Fossi-Bär. Es gibt die empfindliche Sau Piggy. Also du hast immer, du denkst immer, ja, das ist mein Nachbar oder so. Aber das hast du halt bei diesen Gelflingen irgendwie, also die konnten irgendwie, also Hensen hat das ja als Brückenfigur bezeichnet, die Gelflinge, weil er meinte, die wären wie Menschen. Aber das war da leider tatsächlich nicht der Fall.
Mhm. Und Marlon Brando nannte den Puppenspieler Frank Oz, später Miss Piggy.
Ja, das ist ein bisschen bitter. Also Frank Oz, man muss ihn halt auch mal loben. Er war derjenige, der den Yoda auch animiert hat in Perium schlägt zurück. Und Lukas war ja so beeindruckt von der Leistung, was er mit seiner Hand in der Mimik verantwortet hat, dass er so eine Kampagne geführt hat, dass er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert wird. Allein dafür, dass er seine Hand in eine Puppe gesteckt hat. Ich kann das schon verstehen. Also das sind, ich meine, dieser Film ist ein bisschen wie aus so einer Zeitkapsel. Also es gab seitdem ja kein Revival des Puppenkinotrends. Das gab es heute nicht. Der steht also für sich. Und als es diese schreckliche Netflix-Serie gab, über die wir vor 2 Jahren gesprochen haben, ne? Also Age of Resistance, die jetzt völlig berechtigt nach einer Staffel eingestellt wurde, da hatten wir dieses Problem ja auch schon. Ne? Also was sollen diese ganzen Figuren, mit denen wir uns nicht identifizieren können und die sich in dieser komischen, gering bevölkerten Welt auch nur behaken, eigentlich aussagen. Also die ganze Mythologie funktioniert noch nicht. Also dieser Planet heißt ja Tra oder im Englischen wahrscheinlich Thra. Ein komischer Name, den man auch sehr komisch aussprechen kann. Das war so eine Schlussentscheidung, die Hensen getroffen hat. Eigentlich sollte der Planet Mitra heißen, wo ja auch Tra drin steckt, aber das ist halt ein persisches Wort und dann wollte er keine negativen Assoziationen weg. Da hat man einfach die ersten beiden Buchstaben gestrichen. Also er hat einfach in letzter Sekunde irgendwelche Sachen durch die Gegend umgeändert, die dann zu diesem leicht konfusen Ergebnis geführt haben.
Ist das nicht die Mütze des Papstes auch?
Ja, nennt man Mitra? Das auch so? Ja, das gibt es ja häufig, dass es verschiedene deistische Begriffe gibt, die man dann auf Verschiedenes dann irgendwie anwendet. Ne? Also es ist ein Film, in dem nicht gesungen wird. Es ist ein Film, in dem dafür viel gekämpft wird, in dem auch eine der Hauptfiguren am Ende auch stirbt und wieder zum Leben erweckt werden muss. Also er hat sich da so ein bisschen vertan mit den Leuten, die er erreichen wollte. Das hat er dann mit Labyrinth, mit David Bowie-Fähre später nochmal geändert. Also, da werden ja Lieder gesungen, da werden auch wieder Menschen eingebaut, die Menschen spielen. Und das Ganze hat unser Herz dann einfach auch wieder mehr berührt, fand ich.
Und nun kommen wir von den Puppen zu einem Mann, der sich als Frau verkleidet. Tutsi von Sidney Pollack.
Könnte man das heute noch drehen eigentlich? Nein. Ach, erstmal Musik.
Könnte man.
Schon mal kurz
Musik an. Es sei denn, es gibt demnächst ein Remake bei Netflix.
Ja, kurzer Soundtrack-Ausspieler. Ja, Remake bei Netflix. Also ich habe den Film vor sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Wir werden, wenn wir irgendwann mal auf die 90er Jahre kommen, sicher über Mrs. Doubtfire reden, von dem ich finde, dass man diesen Film nicht mehr drehen dürfte. Aber bei Tutsi ist das so, warum verkleidet sich Hoffmann nochmal als Frau?
Er verkleidet sich, weil er keine Rollen bekommt als der Mann, der er ist.
Das und kann man heute nicht mehr drehen.
Der Schauspieler wird nie engagiert. Der ist zu klein, ist mittlerweile zu alt. Hoffmann war Mitte 30, glaube ich.
Nein, der war doch viel
40,
älter.
Fast schon 40 damals.
Ja, der war schon, der ist Jahrgang, was ist der? Der ist Jahrgang 37 oder
mal
so.
Mal schnell nachgerechnet.
Der müsste also Mitte 40 schon gewesen sein.
Mitte glaube ich nicht. Schau doch mal bitte da.
Ich gucke jetzt sofort nach.
Warte. 1982, Dustin Hoffmann. Ich würde sagen 38, vielleicht 40.
Was? Warte mal, guck mal hier. Ich guck mal eben. So, Dustin Hoffmann. Doch, ich habe recht gehabt. Der wurde 1937 geboren. Der war 45.
Du hast recht. Gut. Hoffmann, 45. Spielt einen Schauspieler, der fast im Arbeitslos ist, der nur kleine Rollen bekommt und er wird auch die Idee gemacht, ja Mensch.
Dann war der als Benjamin in Reifeprüfung ja schon über 30.
Ja, genau.
Da war der also über 30
schon. Ja, das ist berüchtigt, dass er jemanden spielt, der eigentlich 18, 19 Jahre oder 20 Jahre alt ist und dass Hoffmann schon dass der Hoffmann viel zu alt für die Rolle war. Er hatte jahrelang Theater gespielt und hatte vor der Reifeprüfung, ich glaube, nur einen einzigen Filmauftritt. Und das war jedenfalls die Hauptrolle, die ihm dann sofort den Durchbruch brachte und eine Rolle nach der anderen. Er war schon sehr berühmt, als er für Tutsi besetzt wurde. Und Pollack hat natürlich nicht Robert Redford genommen, der körperlich natürlich größer ist und der diesen arbeitslosen Schauspieler freilich nicht hätte darstellen können. Bei Hoffman war es glaubhaft. Es war insofern auch glaubhaft, als er ein kleiner Mann ist. Und heute würde man sagen, naja, diese Verkleidung, über die sich damals alle amüsiert haben, ist nicht so recht glaubhaft. Und dass Jessica Lange sich in ihn verliebt und ihn, obwohl sie auch den Mann kannte.
Wie, sie verliebt sich in ihn als Frau?
Sie verliebt sich in
die Frau. Dieser,
oder sie merkt der nicht, Liebe dass umgegangen? Ihre beste Freundin, dass die Freundin, die sie so gern hat, dass das der Mann, das den Hoffmann ist. Also eigentlich ist sie schätzt die Ratgeberin und sie schätzt das gute Herz der Schauspielerin.
Achso, ist aber keine Liebesgeschichte.
Nein, ist keine lesbische Liebe. Oder keine Erotik. Aber umgekehrt ist natürlich die Erotik, weil Dustin Hoffman in Gestalt der Frau sich verliebt in Jessica Lange. Und das kann er nicht zeigen, weil er ja die Busenfreundin ist. Und das ist dann der Twist des Films.
Bisschen wie bei Jentl. Bei Jentl bloß umgedreht.
Ja, kann man sagen. Ja, schon. Jentl war ein Jahr später, glaube ich.
Ja.
Und es ist, glaube ich, der Vater von Jessica Lange, der sich wiederum in die etwas biedere Dustin Hoffman verliebt.
Ne? Was ist denn die Moral der Geschichte? Also muss Dustin Hoffman am Ende lernen, dass er akzeptieren muss, als Mann bestimmte Dinge nicht zu bekommen, die er als kostümierte Frau dann auch nicht erhalten würde? Oder wird tatsächlich suggeriert, dass er im anderen Geschlecht größere Chancen auf eine Karriere hätte?
Na, es ist eigentlich Kleider machen Leute, also die alte Moral, wenn man sein Aussehen ändert, wenn man das Kostüm, wenn man die Anmutung ändert oder Face Value, was man sieht, das bekommt man, ne? Oder die Leute sind bereit, jeden Schein zu glauben. Tutsi bekommt dann eine eigene Fernsehshow, also die ist so eine Art Oprah Winfrey oder Ellen DeGeneres, aber eher Oprah Winfrey.
Verstellt er seine Stimme auch oder redet er mit normaler Stimme?
Ja, die ist durchaus piepsig in der.
Und ist das so ein Film, wo dann immer wieder
hoch,
ne? wo dann immer wieder gedroht wird, dass irgendwann passieren kann, dass jemand in die Garderobe reinkommt, dann muss den BH richtig hoch verstopfen.
Ja,
also solche Szenen.
Ja,
okay.
Ja. Es wird natürlich der Schaumstoff gezeigt mit dem sie ausstaffiert wird. Es gab übrigens damals 10 Fotos oder viel mehr hinter der Kamera oder hinter den Kulissen Fotos, die Dustin Hoffman in dem engen in dem Korsett zeigten, mit den Rundungen, die angebracht wurden und vor allem mit den angeklebten oder mit seinen Haaren im Haarnetz, weil die natürlich unter der Perücke versteckt wurden, ne? Mhm. Und wie ihm dann die Perücke aufgesetzt wurde und wie er dann aussah, ne? Also vielleicht nicht richtig wie eine Frau, aber mindestens wie eine 45-jährige Frau. Also als Frau wurde er dann sozusagen ein bisschen älter als der Schauspieler, den er darstellt, der noch eher jugendlichen Schwung hat. Und die Tutsi ist eine richtige Dame, weshalb sie als fast großmütterliche Beraterin in der Show.
Oh, das klingt ja nach vielen Konfliktfeldern, die sich eigentlich hätten auftun müssen. Also selbst in den 80er Jahren schon. Also
Das war gar nicht. Mhm. Ja. Jeder hat gesagt, Tutsi ist so sympathisch, dann kann man mal sehen, Männer sind noch zu retten, wenn sie sich als Frau gerieren. Sind viel sympathischer.
Interessant.
Mhm. Ja.
Ja. Jetzt kommen wir, das passt, der Übergang passt, das ist glaube ich der einzige Übergang heute, wir hätten vielleicht vorher die Filme anders strukturieren müssen, um die Übergänge geschmeidiger zu machen, aber in gewisser Weise passt der Übergang jetzt, denn das Musikstück, das wir jetzt, wenn ich auf diese Taste drücke, kommt ein kleines Musikstück, nämlich das hier. Das war das Titelmotiv von Tron von Walter Carlos, der damals schon Wendy Carlos war. Also der sich von Mann zur Frau hat umoperieren lassen. Ist natürlich was ganz anderes, als sie zu verkleiden, so wollte ich das nicht sagen, aber es besteht eine gewisse Nähe zum Thema. Tron, Abkürzung von Electron, das hat man dann auch weggestrichen, so wie man das Mi von Mitra, was dann zu Tra wurde, weggestrichen hat. Ja, ist ein Disney-Film in der sogenannten Dark Age entstanden, also sprich eine Ära, in der sich der Konzern ausprobiert hat, weil alle Märchenklassiker schon weggefilmt waren und nun versucht wurde, mit eigenen Stoffen Kasse zu machen, die größtenteils Flops wurden. Schwarze Loch müssen wir ja noch sprechen. Tron ist genauso wie das Schwarze Loch ein Realfilm aus der Dark Age Disneys, so wie der Drachentöter zum Beispiel auch. Und es gibt ja viele Filmemacher, heute noch mehr als damals, die sich nicht nur auf diesen Film beziehen, sondern auch behaupten, dass sie die ersten gewesen sind, die computergenerierte Effekte, also CGI, in Realfilm eingebaut haben. Es scheint da sowas wie so ein Wettbewerb zu bestehen. Alle behaupten, sie seien irgendwie die ersten gewesen, die es gemacht haben. Dieser Film war auf jeden Fall sehr augenfällig mit Computereffekten gemacht worden. Es geht um die Geschichte eines Programmierers, gespielt von Jeff Bridges, der sich in einen PC in gewisser Weise hineinbeamen oder teleportieren lässt und es dort mit feindlichen Programmen zu tun bekommt, die visualisiert wurden als Roboter, gegen die er da bestehen muss. Es ist ein Film, der damals katastrophal gefloppt ist und da heute als umso einflussreicher gilt. Also ich glaube, dass damals viele Zuschauer überfordert gewesen sind von der Vorstellung, dass sich Computerinhalte verkörperlichen lassen und daraus dann Action-Szenen basteln lassen. Ich glaube, dass die generelle Dunkelheit dieser Computerwelt, die nur erhellt wird durch Neonfarbspiele in Grün und Rot, dass die eher abschreckend gewirkt hat, dass sie nicht freundlich genug aussah. Also Jeff Bridges ist zwar jemand, der viel gelacht hat in dem Film, nach Disney-Anweisung wahrscheinlich, aber sich in einer sehr düsteren Umgebung hat befinden müssen. Und ich glaube, dass einer der Hauptaspekte des Films damals auch total untergegangen ist, weil der PC halt noch nicht so verbreitet gewesen ist, 82, wie er dann erst durch den Apple ab 84 dann erst, oder Macintosh dann irgendwie erst kam, dass es tatsächlich sowas gibt wie Hacker, die das Eigentum infizieren und drinnen in deinem Computer Scheiße bauen. Ich glaube, dass diese Übertragung dieser Bedrohung halt damals überhaupt nicht virulent gewesen ist.
Ja, ich erinnere mich eher an die Werbung von dem Film als an den Film selbst. Mir macht es auch Angst, weil ich glaubte, ach, jetzt ist ja alles völlig entmenschlicht, was soll denn das heißen, ein elektronischer Film, ist alles animiert und dann so komische und merkwürdige neue Techniken. Ich hatte gerade Wargames überstanden, ne? Und dachte, ja, so jetzt wird alles voll automatisch, will ich im Kino doch nicht sehen, was hat Jeff Bridges da zu suchen. Ne? Der hatte dann ja schließlich auch gar nichts zu lachen. Und Bridges war eine sehr, sehr ungewöhnliche Besetzung.
Das hat überhaupt nicht gepasst. Ne? Ja. Er war schon längst im sogenannten Charakterfach angekommen, trotz King Kong.
Ja, er war davor oder dazwischen sozusagen. Bald kamen dann Charakterrollen, die man ihm zunächst auch nicht recht abgenommen hat. Also so im Laufe der 80er Jahre dann mit Barbara Streisand, glaube ich, in einem Film, Nuts.
Das war mit Jeff Bridges?
Ja. Ah, ja. Nuts ist, glaube ich, mit Bridges. Also jedenfalls spielt er an der Seite von Barbara Streisand, wie Nick Nolte dann auch.
Er hat ein großes, wie man sagen würde, kulturelles Erbe hinterlassen. Es gab ja 2010 die Fortsetzung Tron Legacy, Musik auch wieder von Musik von Daft Punk. Aber dieser Film hat diesen, also dieser Gedanke, ne, dass ich die Befürchtung oder die, dass sich die Prophezeiung von damals als Wirklichkeit von heute darstellt, das hat dieser zweite Teil gar nicht eingelöst, weil die Technik heute, ein Thema hätte ja sein können, schreckendes Internet oder so, der Umgang mit unseren privaten Daten oder solche Geschichten, das hätte ja ein Thema von Tron Legacy sein können, aber da hat er sich nicht so richtig rangetraut. Also da war der erste Tron halt doch noch viel weiter.
Oder dann später, viele Jahre später, ich glaube 1996, 97, auch von Barry Levinson, nämlich, wie heißt der Film, Enthüllung, glaube ich, mit Michael Douglas und Demi Moore, geht eigentlich, da geht es eigentlich um sexuelle Belästigung, derer Douglas bezichtigt wird von Demi Moore. Und da hat man diesen Handschuh und die Virtual Reality gesehen, ne? Dass man in den Computer eindringen kann oder Michael Douglas ist ausgerüstet mit diesem Datenhandschuh und verirrt sich in Labyrinthen im Netz. Ne? Und das war für das Mainstream-Kino, ich jedenfalls war fasziniert von dieser Vorstellung.
Der muss ja total schlecht gealtert sein, jetzt, wenn man ihn jetzt anguckt. Ne?
Der ist unglaublich schlecht gealtert. Wenn man sieht, wie Michael Douglas in dem Hotelzimmer, der ist da illegal eingedrungen und stellt sich also auf diesen Schemel, was aussieht wie so ein Gerät aus dem Fitnessstudio und in der Luft sozusagen wird dieses Gitternetz, wird die Virtual Reality geschaffen und dann sieht man immer von außen, wie er in diesem Spezialanzug verkabelt in dem Hotelzimmer steht. Ja. Und schließlich kommen dann drei Leute und schalten das Licht ein und überraschen ihn in der Suite.
Die Virtual Reality, ne? Cyberspace, Cyberpunk, diese William Gibson-Nummer. Ne?
Ja.
Das ist eine Sache, die deshalb auch Mitte der 90er so groß wurde, weil viele Cyberpunk und Virtual Reality mit dem Internet verwechselt haben. Mhm. Also eine der größten Wünsche oder Vorstellungen, als das Internet groß wurde um 95, 96, war ja gewesen, dass sie eine digitale Abbildung der realen Welt darstellt. Nach dem Motto, du musst nicht mehr ins MoMA gehen nach New York, du kannst das selber auch im Netz angucken, weil es da in 3D abgebildet wird und du einen virtuellen Rundgang machen kannst. Durch das, wofür du kein Ticket mehr kaufen musst und keinen teuren Flug mehr nach New York kaufen brauchst. Das ist ja das große Missverständnis, dass das Internet Mitte der 90er aufgebaut hat, dass man sich immer mehr in diesen Handschuhwelten und Maskenwelten bewegt, aber das Internet sich gar nicht in diese Richtung entwickelt hat, vielleicht auch nie so intendiert gewesen ist, als es kommerziell genutzt wurde.
Mhm. Ich habe auch noch diese wuchtige Brille natürlich vergessen. Ja. Ne? Also man muss diese Brille aufsetzen und ist damit also auch vollkommen abgeschlossen, sieht nicht mehr, was hinter einem passiert und was im Raum passiert, weil man ja in dem virtuellen Raum ist. Übrigens durch Corona sind diese Museumsbesuche wieder aufgekommen. Ne? Man geht in Rotterdam in die Van Gogh-Ausstellung und man kann im Museum of Modern Art durchaus Ausstellungen sehen, ne? Aber man kann nicht vor Ort sein, sondern nur die Gänge sozusagen durchstreifen oder die Exponate ansehen. Aber das kommt ja jetzt möglicherweise bald wieder ans Ende. Nun gibt es gar keinen Übergang zu dem letzten Film, den ich vorstellen will, The Verdict.
Ja, wir können sagen, bei The Verdict, weil das unser letzter Film ist, jetzt kommt halt das Urteil.
Ja,
jetzt über die 80er. Ja. Nee, wir machen ja noch eine zweite 82er-Sendung, keine Sorge. Aber für heute kommen wir zum Ende mit einem Film von Arne. Spielen wir mal kurz mit Musik ein. Ein großer Auftritt, der letzte Film für heute.
The Verdict von
Sidney. Wir sind gut dran heute, wir haben erst 78 Minuten gesprochen.
The Verdict von Sidney Lumet oder wie manche sagen Lumet, wenn nicht sogar Lumet, aber ich glaube Sidney Lumet kann man sagen, ob er sich selbst Sidney Lumet nannte, weiß ich gar nicht. Aber er hat seinen Namen auch selten gesagt, mit Paul Newman. Paul Newman, in einer großen Rolle, ich glaube, er wurde für den Oscar nominiert, den er nicht bekommen hat, dann erst einige Jahre später für Color of Money. Charlotte Rampling als die Geliebte, die ihn betrügt und die sich sogar kaufen ließ von dem gegnerischen Anwalt James Mason in einer späten Rolle. Paul Newman übernimmt ein aussichtsloses Mandat. Eltern haben, nachdem ihre Tochter in einem Krankenhaus während einer Operation, wahrscheinlich weil die Narkose nicht ausreichte, kein Sauerstoff mehr bekam und daraufhin ins Koma fiel. Diese Eltern suchen jemanden, der diesen Kunstfehler nachweisen kann, um wenigstens die Krankenhausrechnung zu bezahlen und auch um eine Genugtuung zu bekommen, weil sie das Krankenhaus im Verdacht haben, dass da gepusht wurde. Das war auch so. Es gibt dann ein Roman, The Verdict, in dem das alles sehr spannend geschildert wird. David Mamet hat das Drehbuch für den Film The Verdict geschrieben. Jack Warden spielt den alten, anderen, noch älteren Anwalt, der Adlatus von Paul Newman ist. Und Paul Newman spielt einen Rechtsanwalt, der Trinker ist, der nur noch unwillig überhaupt in seine Kanzlei geht, der nicht viele Aufträge hat und dann liegen die Flaschen in der Ecke. Er schläft auch in seiner Kanzlei und morgens geht er gleich in die Kneipe, wo Leute an Spielautomaten stehen und bestellt sich ein Bier. Und Jack Warden übernimmt die Recherchen für den Fall. Und die Gegenseite, angeführt eben von dem eleganten, intriganten, perfiden James Mason, möchte natürlich verhindern, dass der Fall vor Gericht kommt. Der Fall kommt aber vor Gericht und es muss eine Krankenschwester gefunden werden, die mittlerweile verzogen ist. Ich glaube, der Film spielt in Boston.
Das Gerichtsdrama ist kein Genre, das in den 80er Jahren sehr präsent gewesen
ist. Nein, es ist überhaupt kein
sehr... Es gab Frage der Ehre natürlich in den 90er Jahren. Es gab die großen Gerichtsfilme der 70er Jahre, aber das ist eigentlich im Grunde genommen ein sehr altmodischer Stoff gewesen für das Jahr.
Auch kein sehr erfolgreicher Film, trotz Paul Newman, trotz Charlotte Rampling. David Mamet war auch nicht sehr berühmt. Jedenfalls war er noch nicht der David Mamet. Es war der Theaterautor David Mamet. Aber der Film kann insofern nicht altern, als alles schon alt ist an dem Film. Das Teakholz ist alt, Paul Newman ist ziemlich, Jack Warden ist alt und James Mason ist sehr alt. Und das Allerschönste, das gar nicht alt ist, ist Charlotte Rampling, die zwei Jahre vorher in unvergessenen Stardust Memories von Woody Allen gezeigt wurde und die hier aber dann die sehr, sehr tief beschämt ist, als Newman feststellt, dass sie eigentlich im Auftrag von James Mason gehandelt hat und dann kann sie zur Verteidigung nur sagen, das war vorher und ich habe mich wirklich in dich verliebt.
Mhm. Lambert hat ja eigentlich auch einen guten Lauf gehabt, ne? Also Dr. Afternoon, Prince of the City war ja nicht so
Film davor,
1980. Ne?
Mhm. Etwas zu lang, auch nicht sehr erfolgreich und danach kam noch ein Film, der gar nicht sehr bekannt ist mit River Phoenix, nämlich Flucht ins Unge, Running on Empty, das war 87, auch ein sehr guter Lambert-Film, den man leider ganz schwer bekommt.
Na, sein ganz spätes Comeback hat er in den Nullerjahren nochmal gehabt mit diesem Brüderfilm mit Philip Seymour Hoffman und hier Ethan Hawke.
Ja.
Das war eigentlich sein letzter großer Film, vielleicht sogar sein letzter Film überhaupt. Ne?
Das könnte sein letzter Film gewesen sein.
Ah ja.
Jo. Ein triumphaler letzter Film von Sidney Lumet, der schon in den 50er Jahren Fernsehen gemacht hat. Und The Verdict ist auch ein sozusagen marmorner Film. So, Lumet war immer, der war Theaterregisseur, Schauspielerregisseur, der wirklich alles inszenieren konnte um die Schauspieler herum. Mhm. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme der 80er Jahre, aber der allerliebste ist Blade Runner. Wir sprechen dann privat noch weiter.
Ja, da kommen wir, glaube ich, drum rum. Mhm. In der nächsten 82er-Sendung, wir machen ja zu den 80ern immer zwei Sendungen, erwarten euch noch so Glanzstücke wie Der Fan, also auch ein deutscher Film ist dabei, Porky's. ja, den haben wir heute vergessen, ist mir gerade das eingefallen.
Du willst mich zu Porky's verpflichten.
Genau, ich verpflichte dich zu Porky's und dann machen wir noch Conan, kommt noch, das Ding aus einer anderen Welt, Star Trek 2 und viele mehr. Mhm. Aber das war es erstmal bis heute. Danke fürs Durchhalten.
Ja, vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.